Mitten in London, auf der Nordseite der Themse, stehen die Worte. Nichts kann uns trennen. Aus dem Römer 8. Auf dem Dach von einer U-Bahn-Station. Nichts kann uns trennen. Da steht. Künstlerin Legwina McIvor hat eine versteckte und vernachlässigte Dachterrasse über der U-Bahn-Station Temple in einen lebensbejahenden Ort verwandelt. Die farbenfrohe Installation bedeckt den grauen Beton auf einer riesigen Fläche von 1400 Quadratmetern. Der Satz, nichts kann uns trennen, ist eine kraftvolle spirituelle Botschaft mit einer hoffnungsvollen Bedeutung. Die Bahnstation, die U-Bahnstation Tempel heisst so, weil sie auf dem Grundstück von der ehemaligen Tempelritter erbaut worden ist. Ein Tempel ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnet. Und Künstlerin McIvor sagt, man sagt, dass der Garten Eden der erste Tempel war. Die Geschichte besagt, dass wir aus dem Garten vertrieben wurden und uns seither danach sehnen, den Weg zurückzufinden. Die Vorstellung von einer so einer unbewussten Sehnsucht, von einer riesigen Hoffnung im Menschen, wo im Menschen steckt nach dem Paradies, ist also der Anstoß für die öffentliche Intervention. Am letzten Sonntag haben wir darüber geredet, oder habe ich darüber geredet, vor allem aus dem Leben von Abraham, wie können wir ein Leben leben, wo wir Wunder erfahren. Vielleicht hast du dann gesagt, ja, die Wunder möchte ich auch erleben, aber die Hoffnung, die Abraham hatte, die fehlt mir noch ein bisschen. Und das Loch können wir heute füllen und darüber reden, wie kann Hoffnung, ganz konkret Hoffnung, in uns wachsen? Wie kann aus wenig Hoffnung mehr Hoffnung werden? Ich glaube, dass das extrem ein praktischer Morgen wird und ein extrem wichtiger Morgen. Mein erster Punkt heisst, eine hoffnungsvolle Ausgangslage. Und lese dazu Römer 5, die Verse 1 bis 2. Römer 5 ist der Text vom heutigen Morgen. Vers 1 bis 2 nach Luther übersetzt heisst, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das ist die Ausgangslage, wo ein Mensch hat, wo Jesus Christus persönlich kennengelernt hat, wo Ja gesagt hat zu Jesus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Es sind mal drei ganz starke Aussagen gemacht, den Frieden mit Gott, Zugang zu der Gnade und der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das ist die Grundausstattung von einem Christ. Wenn er eine persönliche Beziehung anfängt. Ich möchte das immer in einem Vergleich machen. Ich habe da eine Werkzeugkiste mitgenommen. Wenn ein junger Monteur, wie jetzt Nathan, mal anfängt morgen, oder? Dann kommt er einmal am ersten Arbeitstag, kommt er ein Fahrzeug über und einen Werkzeugkoffer, damit er anfangen kann, die Waschmaschine zu flicken oder was auch immer dann ist. Dann kommt er in sein Auto über und er kann loslegen. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Zu der Grundausstattung von einem Christ gehört, haben wir vorhin gehört, der Frieden, der Shalom mit Gott. Und das ist eine extrem starke Aussage. Frieden haben mit Gott. Das ist eine Aussage von einer unfassbaren Tragweite. Frieden haben mit Gott. Und ich kann mir vorstellen, dass der Frieden, gerade auch für die Christen in Rom, wo der Brief geschrieben war, wo sich immer so Haifischbecken befunden haben, die sehr stark angefindet und verfolgt worden sind, dass das eine enorm starke Aussage ist, Frieden haben. Frieden bedeutet, vielleicht wie im Auge von einem Hurrikan sie, wo ringsum ist Zerstörung, aber die Christen in Rom, die haben wie so das, sind so in dem Auge, wo ein Ruhe und ein Frieden ist. Das ist das, was Gott geschenkt hat ihnen. Shalom, Das Wort, das hebräische Wort für Frieden bedeutet eine ausgeglichene Beziehung haben. Ausgeglichene Beziehung haben zu Gott, mit Gott. Es bedeutet, versöhnt sie mit Gott. Es ist ein umfassender Zustand vom Glück und vom Wohlergehen. Und wie schon gesagt, der Frieden wird freigeschaltet, sozusagen, wenn ein Mensch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus startet. Und in dem Frieden, sagt der Text, haben wir Zugang zu der Gnade. Gnade ist Gunst, mit der Gott einen Menschen anschaut. Und wir dürfen hineingehen in die Gegenwart von Gott, heisst da. Und wenn wir hineingehen in die Gegenwart von Gott, dann tut Gott nicht das, was wir eigentlich verdient hätten, wir Menschen, sondern er heisst uns willkommen. Es gibt einen Vers im Hebräer 4, Vers 16, der das extrem schön zum Ausdruck bringt, was heisst, lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Die Zusage, das ist Grundausstattung. Das ist einem Menschen geschenkt, der mit Jesus lebt. Eintreten, stehen in dieser Gnade, die heilt sie. Und was in dem Text heisst, es geht nicht nur um einen Jetzt-Zustand, sondern es geht auch, oder die Zukunft öffnet sich. Paulus schreibt, wir rühmen uns der Hoffnung, ganz ein wichtiges Wort, das Wort rühmen. Hat etwas mit Stolz und Freude zu tun. Mit Angeben, sich freuen, Propaganda machen für die Zukunft, die Gott schenkt. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Die Herrlichkeit ist ein Ausdruck in der Bibel für die Wirklichkeit von Gott, wenn er sich zu erkennen gibt. Hoffnung auf die Herrlichkeit bedeutet also, ich gehe in die Zukunft und werde Gott sehen, wie er wirklich ist. Jetzt schon haben wir ein privilegiertes Leben. Frieden mit Gott, Zugang zu der Gnade. Wir rühmen uns von der Hoffnung. Aber das Beste kommt noch. Es gibt Hoffnung von der Herrlichkeit. Und darauf gehen wir zu, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Ich komme zum zweiten Punkt. Das ist die hoffnungsvolle Ausgangslage und jetzt kommt die hoffnungsvolle Dynamik drin. Die, die ein bisschen Sport treiben, die wissen, das ist, wenn man so nach einem Winter, nach einem langen Winter vielleicht wieder das erste Mal das Bike führen nimmt und sich auf den Weg macht und voller Hoffnung auf erlebnisreiche und spektakuläre Ausfahrten. Und man fährt raus so in den ersten Hügel rein und die Hoffnung zerbröckelt ziemlich schnell und man denkt, entweder muss ich jetzt auch ein E-Bike kaufen oder sonst muss ich geduldig ein bisschen trainieren. Man hat den Eindruck, die Hügel, das ist der Chef über mich und nicht ich der Chef über den Hügel. Und sofort wird einem klar, jetzt geht es darum, zum geduldig sein, sich diesen Widerständen, diesen steilen Hügel stellen. Und dann vielleicht nach und nach wieder ein bisschen Form kommen und Hoffnung und Freude bekommen am Biken. Bei der ersten Ausfahrt tut es weh, man möchte aufgeben, aber wenn man durchhebt, wird man stärker und belastbarer. Die Hügel werden zu Freunden. Kennt ihr das? Irgendwann, oder, wenn du ein bisschen fit bist, dann denkst du, noch mal ein paar Höhenmeter. Also dann bist du richtig höhenmetergeil. Also, der Kreislauf vom erfolgreichen Biken, der Spass macht, bedeutet Hoffnung, Leiden, Geduld, Ausdauer, mehr Hoffnung und Freude. Das ist der Kreislauf. Und der Paulus sagt, genau der gleiche Kreislauf gilt generell fürs Leben. Genau der gleiche Kreislauf, Römer 5, Vers 3 bis 5 beschrieben. Das müsst ihr also hören, da haut die fast um. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Also, gell, ich habe vorhin gesagt, wenn das Wort rühmen, auf das Wort rühmen achten. Jetzt kommt es wieder vor. Also, dort hat zuerst er sich gerühmt wegen der Hoffnung, die er hat, und jetzt rühmt er sich der Bedrängnis. Das sind nicht meine Worte, das ist der Paulus. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Oder? Zuschanden werden heißt auf Deutsch, enttäuscht uns nicht. Hoffnung enttäuscht uns nicht. Hey, was ist los mit dem Paulus? Was ist los mit dem Paulus? hat jetzt schnell ein bisschen Schupf gegeben. Ich räume mich der Bedrängnisse. Wenn ich die ganze Bibel lese, dann merke ich, der Paulus war nicht ein Sunnyboy, wo es einfach immer noch gut gegangen ist, sondern er weiß sehr wohl, was Bedrängnisse sind. In 2. Korinther 11 gibt es eine Aufzählung und ich habe das ein bisschen mal rausgeschrieben. Er sagt, ich bin oft im Gefängnis gewesen. In Lebensgefahr. 5x39 Hieb hat er bekommen. 3x ausgepeitscht, 1x gesteinigt. Schiffbruch erlitten. Ein Tag und eine Nacht auf dem Meer treibend. Unzählige Mal in grosser Gefahr. Erschöpfung, Schmerzen, schlaflose Nächte etc. Warum rühmt Paulus sich diesen Sachen? Das ist doch eine Frage, die uns eigentlich beschäftigen müsste. Warum rühmt er sich? Ich glaube darum, weil er das Trainingspotenzial sieht. Er umarmt die Hügel, die steilen Hügel. Und sagt, wow, nochmal ein paar Meter. Nochmal ein paar Höhenmeter. Ich sage gerade, warum? Weil es hat mal jemand gesagt, schwierige Erfahrungen im Leben machen uns, Englisch, bitter oder or better. Sie machen uns auf Deutsch bitter oder besser. Schwierige Erfahrungen, Bedrängnis, Lipsis, wie es da geheißen hat, machen uns besser oder bitter. Der Tochgast, den wir vor ein paar Wochen hatten, Stefan und Simon Schüppach, sie haben so in ihrem Steckbrief so kurz erwähnt, dass sie zwei Kinder haben, die schon bei Jesus sind. Ich habe mit ihnen darüber geredet, schon vor dem Gottesdienst. Und sie hat gesagt, das ist für sie eindeutig, dass sie das besser gemacht hat. Das hat sie näher zu Jesus gebracht. Und die ganze Geschichte, die er erzählt hat, die uns auch sehr beeindruckt hat, viele von uns, hat etwas damit zu tun. Dass sie gelernt haben, Jesus mehr vertrauen. Dass sie gelernt hat, mehr Hoffnung zu haben in den Jesus, obwohl sie schwierige Erfahrungen gemacht haben im Leben. Warum zerbrechen einige Menschen an ihren Widerständen im Leben, an diesen Bedrängnissen und warum werden und erwachsen andere? Die Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen, nennt man in der heutigen Zeit Resilienz. Und wir haben herausgefunden, Psychologie hat herausgefunden, dass Menschen, die in tragenden Gemeinschaften eingebunden sind, dass die resilienter sind als andere Menschen. Und ich glaube, das ist ein grosser Vorteil von der christlichen Kirche, von der Gemeinde. Vielleicht wisst ihr das, eine Katze, die angefahren wird, die verkrücht sich. Wenn sie Schmerzen hat und wenn sie möchte sterben, sozusagen, dann verkrücht sie sich. Und der Instinkt, der steckt auch uns Menschen hinein. Wenn es uns nicht gut geht, wenn Sachen in unserem Leben passiert sind und uns nicht gefallen, wenn wir in Bedrängnis kommen, dann haben wir so den Instinkt, uns zurückzuziehen. Es ist enorm wichtig, glaube ich, wenn wir besser werden durch unsere Bedrängnis, wenn wir zu mehr Hoffnung kommen, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern in der Gemeinschaft bleiben. Die Gemeinschaft, glaube ich, hat ein riesiges Potenzial in dieser ganzen Geschichte, in dieser hoffnungsvollen Dynamik. Und der Paulus sagt, Bedrängnis bringt Geduld. Mit dieser Denkweise eingebunden in eine Gemeinschaft können wir Widerstände in unserem Leben als Trainingshügel anschauen, wo unsere inneren Muskeln wachsen lassen und unsere Standhaftigkeit erhöht. Und Bedrängnis sollte uns im Leben eigentlich nicht überraschen. Weil Jesus selber hat gesagt, Johannes 16, Vers 33, ein Vers, den fast alle kennen, aber falsch kennen, weil Jesus hat gesagt, ich betone, Jesus hat gesagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Lipsis, jetzt kommt das Wort wieder. Luther hat uns eingeleitet, weil er gesagt hat, übersetzt hat, in der Welt habt ihr Angst. Stimmt einfach nicht. Du musst sagen, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber ihr müsst euch genau nicht fürchten. Die Botschaft von dem Vers ist, du musst keine Angst haben. Und viele Christen tun ihre Ängste damit rechtfertigen, dass Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Stimmt nicht. Das hat nur der Luther gesagt, Jesus hat das nie gesagt. Also, Bedrängnisse sind da, wir müssen uns nicht Angst haben, aber Bedrängnisse, ich glaube, das kennt jeder von uns in seinem Leben, auf unserem Lebensweg. Gibt es Hügel, gibt es steile Hügel, gibt es ruppige Hügel, die uns manchmal zerdrücken drohen. Das ist etwas, wo wahrscheinlich niemand von uns daran rumkommt. Bedrängnisse sind ruppige Hügel, die unsere innere Muskulatur stärken wollen. Wenn wir im Vertrauen auf Gott eingebunden in die Gemeinschaft uns dem Leid stellen, wenn wir die Hügel umarmen, wenn wir das Leid umarmen, dann werden wir geduldiger. Und Geduld bringt Bewährung. Wenn wir geduldig sind im Velo, im Biken, wenn wir gut trainiert haben, dann kommt Bewährung und Freude. Plötzlich haben wir Freude. Und es macht Spass. Und es tut uns gut. Wir werden zäher. Und so kommen sogar Freude an den Herausforderungen über. Menschen, die zusammen mit Gott viel Trainingshügel gemeistert haben, werden zu Vorbildern. In meinen Jugendjahren haben wir einen Pastor gehabt, er hat Emil Maurer geheissen in Romanshorn. Und er ist für mich ein riesen Vorbild. Einfach, weil er eine selten gesehene Hoffnung und einen selten gesehenen Frieden ausgestrahlt hat. Aber der Mann, Emil Maurer, hat enorm viel Leiden in seinem Leben gehabt. Er hat manchmal am Sonntag, ich mag mich erinnern, hat er so Rückenschmerzen gehabt, dass er kaum konnte auf vorne anstehen von der Gemeinde hin. Und hätte so grosse Buchstaben müssen machen in seinem Manuskript, weil seine Augen so schlecht sind und immer schlechter geworden sind. Aber er war ein riesen Vorbild. Er ist die Trainingshügel, wo Gott ihm auf den Weg geleitet hat, hat er eingebunden in die Gemeinschaft, hat er gemeistert, hat sich denen gestellt und er ist besser geworden. Seine Hoffnung ist gewachsen und hat etwas ausgestrahlt. Und Bewährung, und jetzt kommen wir mal ans Ende für unseren Kreislauf, führt zu mehr Hoffnung. Also wir haben gestartet bei Hoffnung, sind über das Leid gegangen, über Geduld, über Bewährung und Paulus sagt, es gibt mehr Hoffnung. Das Ziel von dieser Dynamik ist, mehr Hoffnung zu haben. Jetzt sind wir wieder beim Abraham und wenn wir mehr Hoffnung haben, werden wir mehr Wunder in dem, auf dieser Welt erleben. Also, wenn du sagst, ich möchte auch ein Abraham werden, ich möchte Wunder erleben, ich möchte mehr Hoffnung haben im Leben, dann sage ich dir eins, du kommst nicht daran herum, um die Bedrängnisse, die sich in deinem Leben stellen, dich denen zu stellen. Die zu umarmen. Und sag, es ist eine Chance, um stärker zu werden. Nicht ein E-Bike kaufen, sondern uns die Herausforderung zu stellen. Und jetzt kommt man so vor, jetzt kommt wieder zum Servicemonteur, oder? Wenn er mal so eine Runde gemacht hat, Kreislauf, wenn man da so einen Kreislauf wieder einmal aufzeichnet, wie der Kreislauf aussieht, das ist die Ausgangslage, ist Frieden, Zugang zu Gnade und Hoffnung. Und dann geht es ringsum um Bedrängnis, Geduld, Bewährung und Hoffnung. Und wenn wir mehr Hoffnung haben, dann können wir uns auch noch besser den Bedrängnis stellen, weil wir ja Hoffnung haben, dass es gut kommt. Und ich bitte uns, das ist wie bei einem Servicemonteur, oder wenn er mal angefangen hat zu arbeiten, dann fängt er an, sein Werkzeug individualisieren, ergänzen. Dann kommt zum Beispiel ein Akkubohrer dazu in der nächsten Runde, dann geht er wieder arbeiten und irgendwie merkt er wieder, ja, ich muss einfach auch noch einen Wasserwagen haben. Und irgendwann stellt er so sein eigenes Werkzeug zusammen und es ist individualisiert, es ist sein Werkzeug. Und gleich ist es mit der Hoffnung. Wenn wir bereit sind, den Hoffnungskreislauf durchzugehen, dann wird die Hoffnung zu unserer Hoffnung. Und sie wächst. Es kommen Bestandteile dazu. Und wir sind bereit, um uns wieder besser noch den Herausforderungen vom Alltag zu stellen. Weil unsere Hoffnung gewachsen ist. Der Paulus sagt uns, und ich glaube, es stimmt, weil ich es beobachte bei Menschen, an unserer Haltung gegenüber den Bedrängnissen, die in unserem Leben auftauchen, entscheidet sich, ob ein Teufelskreis daraus entsteht, oder eine Aufwärtsspirale. Wenn wir das Trainingsgelände nutzen, dann kommt mehr Freude und mehr Hoffnung. Dann kommen wir in eine Spirale rein, die aufwärts geht. Wenn wir uns dagegen wehren und uns gegen die Trainingshügel verschliessen, dann geht es in einen Teufelskreis. Wir fühlen uns bitter, wir verbittern. Wir fühlen uns verletzt und sind enttäuscht von Gott, weil wir irgendwie das Gefühl haben, er halte gar nicht, was er sagt. Wir Christen können einander helfen. Ich habe vorhin gesagt, Resilienz oder die Fähigkeit, die mit diesen Bedrängnissen gut umzugehen, das hat etwas zu tun mit der Gemeinschaft. Und wir können uns helfen. Und wenn es dir im Moment gut geht und du sagst, ich bin auf der Sonnenseite, dann kannst du den Menschen helfen, die gerade dran sind, um etwas durchhalten müssen. Du kannst sie ermutigen und ihnen helfen, sich diesen Sachen zu stellen. Das ist die hoffnungsvolle Dynamik, dass das Werkzeug Gott uns gibt, das wachsen kann, wo etwas entsteht. Und das ist eine total kraftvolle Dynamik, die in unserem Leben entstehen kann. Und wir haben schon eine Anzahlung bekommen. Wir sind ja vor einem halben Jahr auf See gezügelt. Dann haben wir gemerkt, dass wir unser zweites Auto verkaufen können. Wir brauchen das nicht mehr. Ich habe den Polo, den schönen Polo ausgeschrieben. Auf Tutti. Zu einem Preis, wo ich gedacht habe, oder der Garagist gesagt hat, da kommst du wahrscheinlich nicht über. Weil er hat unterdessen ein paar Kretzchen und mehr gehabt als vor 4 Jahren, die wir gekauft haben, vor 10'000. Und ist auch nicht vorgeführt und so. Und die Zeit ist vergangen, hat mal jemand geschrieben und gefunden, es ist alles, ja, weil, ja nicht, kein Interesse. Und irgendwann hat er gedacht, es kommt bald die Wintersaison. Und eigentlich möchte ich keine Winterreifen mehr machen. Es wäre doch schön, wenn das Auto langsam verkauft könnte werden. Kaum hat er gedacht, hat sich jemand gemeldet, der wirklich Interesse hatte, ist schauen und hat mega schnell auf Handschlag gesagt, ich kaufe das Auto. Warum soll ich glauben, dass wenn er es genau anschaut, dass der das wirklich kauft? Warum soll ich das glauben? Weil er mir eine 1000er-Note auf die Hand gedruckt hat. Er hat eine erste Anzahlung gemacht, hat mir 1000 Franken angezahlt. Und wenn man die 1000 Franken wirklich in der Hand hatte, habe ich gedacht, der meint es ernst. Und die restlichen 7000, die kommen dann bei der Übergabe vom Auto. Und so ist es dann auch gewesen. Und so ist es auch bei Gott, der hat eine Anzahlung gemacht. Das lesen wir in den nächsten Vers noch. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn, das ist Begründung, warum das Hoffnung nicht, uns nicht enttäuscht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, das ist ein Indikativ, und in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, der Heilige Geist ist uns gegeben, das ist die Anzahlung, die Gott bereits gemacht hat. Das ist die Anzahlung, warum wir können voller Hoffnung sein, dass alles andere auch noch kommt, wo wir noch nicht sehen, aber wo wir in der Hoffnung leben, im Moment noch. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, der Heilige Geist ist uns gegeben, der Heilige Geist ist Versiegelung und Garantie, dass alles andere auch noch kommt. Das steht im 2. Korinther 1, Vers 21. Dort steht, er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit. Andere übersetzen ein Unterpfand oder eine Garantie für alles, was er uns noch schenken wird. Menschen, die zu Jesus gehören, haben das Geschenk vom Heiligen Geist und die Sicherheit von weiteren 7000 bereits bekommen. Und ich möchte jetzt die 7000 ganz symbolisch nehmen. 7 ist ja die Zahl von der Vollkommenheit, die göttliche Zahl von der Vollkommenheit. Und auch wir werden die sieben Riesen noch bekommen. Die Anzahlung, der Heilige Geist ist bereits göttlich. Aufs Vollkommene warten wir noch. Und ist Teil unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit von Gott. Künstlerin MacIver hat aufs Dach der U-Bahn-Station geschrieben, nichts kann uns trennen. Das war übrigens gestern tageslos. Nichts kann uns trennen. Ja, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Jeder Mensch trägt tief in sich die Sehnsucht nach einer Liebe, die nie aufhört. Der Charles de Foucault hat folgendes Zitat gesagt: Hoffnung ist nichts anderes als der Glaube an Gottes unendliche Liebe. Der Glaube an eine Liebe, die nie aufhört. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe von Gott. Das ist die Hoffnung, an dem festhalten. Und weil die Liebe schon ausgegossen ist, das ist doch auch so ein schönes Wort, ausgegossen in sein Herz. Das heisst, ausgegossen heisst, jeder Freiraum ist besetzt. Jeder Freiraum ist besetzt, ist ausgegossen. Wie wir die Hoffnung haben. Darum. Wie wir das wissen, darf man dieser Hoffnung festhalten. Und die Hoffnung, nochmal, dass ich einen Satz einmal zusammenfasse, bekommt Nahrung. Wenn wir das Trainingsgelände annehmen und in der Gemeinschaft mit anderen meistern. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass du das als Geschenk parat hast für jeden von uns, wenn wir Ja zu dir sagen. Und nicht nur der Heilige Geist, sondern die Liebe wird ausgegossen in unsere Herzen. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Vater im Himmel, ich bitte von Menschen, die da drin sind, die vielleicht gerade an einem steilen Hügel stöhnen und ächzen, möchte ich bitten für sie, dass sie Hilfe bekommen, um diese Hügel zu meistern. Dass ihre innere Muskulatur gestärkt werden kann und sie dürfen ihre Hoffnung zunehmen. Herr, bewahr du jeden einzelnen Menschen von da innen vor Bitterkeit. Und ich bitte für die Menschen, die auf der Sonnenseite sind, vom Leben im Moment. Herr, schenk du uns offene Augen. Wir dürfen eine starke Gemeinschaft sein, die einander unterstützt auf dem Weg mit dir. Dass uns wenig Hoffnung mehr Hoffnung werden kann. Dass wir dürfen Menschen sein, die Hoffnung ausstrahlen, unsere Dörfer, unsere Firmen, unseren Arbeitsplatz. Ja, danke dir von Herzen dafür. Ja, du meinst es gut, du lässt Bedrängnis zu. Es ist nicht ein Zeichen, dass du nicht gut bist, wenn Bedrängnis kommt. Du stehst daneben und führst uns an und sagst, pack's. Steh nochmal in die Pedale. Der Lohn kommt. Danke vielmals, Jesus. Du bist so gut. Amen.